SR Info. Bilanz am Abend.
Der Weg ist frei für die Neuwahl des Bundestages am 23. Februar. Die Entscheidung des Bundespräsidenten ist gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es um das in Kasachstan abgestürzte Flugzeug und um die letzte Notschleusung auf der Mosel. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
In Frankreich kann das Parlament einen Regierungschef ersatzlos abwählen. In Großbritannien kann der Regierungschef de facto Neuwahlen ausrufen. Und in Österreich kann sich das Parlament selbst auflösen. All das geht in Deutschland nicht. Als Lehrer aus den instabilen politischen Verhältnissen der Weimarer Republik ist unser politisches System auf Stabilität gepolt. Deshalb gibt es das komplizierte Verfahren mit der verlorenen Vertrauensfrage des Kanzlers im Bundestag und dem Recht, aber nicht der Pflicht des Bundespräsidenten, den Bundestag im Anschluss aufzulösen. Und genau das hat Bundespräsident Steinmeier heute getan, so wie es auch erwartet wurde. Anne-Kathrin Mellmann.
Vertrauter Anblick in bewegten Zeiten. Vor abstraktem lilafarbenen Gemälde mit goldfarbener Standarte am Rednerpult verkündet Frank-Walter Steinmeier in Bellevue pünktlich um 11 Uhr seine Entscheidung.
Ich habe heute entschieden, den 20. Deutschen Bundestag aufzulösen und Neuwahlen für den 23. Februar des kommenden Jahres anzusetzen. Ein entsprechendes Schreiben ist soeben der Präsidentin des Deutschen Bundestages übergeben worden.
Politische Stabilität sei ein hohes Gut in Deutschland, begründete der Bundespräsident seine Entscheidung. Gerade in schwierigen Zeiten brauche es für Stabilität eine handlungsfähige Regierung und verlässliche Mehrheiten im Parlament. Diese habe er nicht mehr erkennen können. Streng nach den Regeln des Grundgesetzes hatte Steinmeier am 16. Dezember die Bitte zur Auflösung des Bundestags von Kanzler Scholz nach dessen gescheiterter Vertrauensabstimmung entgegengenommen. Ab diesem Zeitpunkt hätte sich Steinmeier theoretisch bis zu 21 Tage Zeit für seine Entscheidung nehmen können. Aber er brauchte nur 11. Bis zur Neuwahl in knapp 2 Monaten und auch danach gehe alles seinen Gang.
Der Bundestag arbeitet weiter, bis sich ein neuer Bundestag konstituiert hat. Die Bundesregierung ist im Amt und führt die Geschäfte auch nach der Bundestagswahl weiter, bis eine neue Regierung gebildet wird. Unsere Demokratie funktioniert auch in Zeiten des Übergangs.
Neuwahlen seien jetzt der richtige Weg. Die Verkündung in Bellevue blieb keine reine Formsache. Bundespräsident Steinmeier nutzte die Gelegenheit, die wahlkämpfenden Parteien zu mahnen.
Natürlich kann die Debatte über die besten Lösungen auch mit Zuspitzungen und Schärfen geführt werden, gerade im Wahlkampf. Das verträgt unsere freiheitliche Demokratie oder mehr noch, sie braucht den Wettstreit der Ideen. Aber ich erwarte, dass dieser Wettstreit mit Respekt und mit Anstand geführt wird. Schon allein deshalb, weil nach der Wahl die Kunst des Kompromisses gefragt sein wird, um eine stabile Regierung zu bilden.
Die nächste Bundesregierung habe große Aufgaben vor sich, unter anderem die wirtschaftlich unsichere Lage, die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, den Klimawandel und seine Folgen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist derjenige, der laut Grundgesetz den Wahltermin festsetzt. Damit ist der geplante 23. Februar nun sicher.
Ja, die letzte Hürde auf dem Weg zur Neuwahl ist also genommen. Zur Entscheidung des Bundespräsidenten. Der Kommentar von Dietrich Karl Meurer.
Die Entscheidung des Bundespräsidenten war genauso erwartet worden. Auflösung des Parlaments, Neuwahlen am 23. Februar. Dennoch hat die Rede Frank-Walter Steinmeiers überrascht. In gut 6 Minuten erklärte er nicht weniger als die Grundlagen unserer Demokratie, die Gefahren, denen sie ausgesetzt ist und wie wir die Demokratie stärken können. Chapeau. Zum Ende des Jahres, in dem wir das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes feiern, hat uns der Bundespräsident vor Augen geführt, dass unsere Verfassung ein verlässlicher Rahmen ist für das Zusammenleben in unserem Land. Den Bundestag vorzeitig aufzulösen, das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Und doch bleibt die Handlungsfähigkeit des Staates gewährleistet. Der Bundespräsident betonte, dass in der Verfassung bewusst Vorkehrungen für solche außergewöhnlichen Situationen getroffen sind, wie wir sie mit dem Auseinanderbrechen der Regierungskoalition in diesem Herbst erlebt haben. Er erklärte in der ihm eigenen ruhigen Art, dass selbst für den Fall einer so schweren Regierungskrise vorgesorgt ist. Das Grundgesetz regelt, dass in der Regierungsfähigkeit des Landes keine Lücke entsteht. Solide rechtliche und institutionelle Grundlagen vermitteln Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der Demokratie. Der Bundespräsident zeigte aber auch auf, wo diese gesellschaftliche Ordnung gefährdet sein könnte. Steinmeier appellierte eindringlich an Fairness und Respekt im Wahlkampf. Er machte klar, der politische Wettstreit um die besten Ideen ist eine notwendige und begrüßenswerte Eigenschaft der Demokratie. Doch er fordert zu Recht auch, dieser Wettstreit muss mit Anstand und Transparenz geführt werden. Der Bundespräsident warnt vor Hass und Gewalt. Und er warnt vor gezielter Manipulation der Wahl aus dem Ausland, sei es verdeckt oder offen. Wie recht er hat. Er rief auf zu Wachsamkeit, um die Integrität der Wahlen zu wahren. Die Wahlentscheidung muss allein bei den Bürgerinnen und Bürgern liegen. Das stärkt das Vertrauen in die demokratischen Prozesse. Steinmeier erinnerte die Bürgerinnen und Bürger eindrucksvoll daran, dass ihre Teilnahme an der Wahl essentiell ist. In dieser Zeit voller Unsicherheiten und großer Herausforderungen rief er dazu auf, gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken. Steinmeier betont, dass jede Stimme zählt und entscheidend sein kann. Eine motivierende Botschaft, die den Wert des individuellen Beitrags für die Demokratie hervorhebt. Mit seiner Ansprache nutzte der Bundespräsident die Gelegenheit, zu unterstreichen, wie robust unsere Demokratie ist und wie sie durch das Volk verteidigt werden kann. Die richtigen Worte in dieser Zeit.
Die Meinung von Dietrich Karl Meurer aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Flug J2-8243 war am Weihnachtsmorgen auf dem Weg von Aserbaidschans Hauptstadt Baku nach Grosny, in die Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien. 67 Menschen waren an Bord, 38 von ihnen sind nun tot. Das Flugzeug stürzte in Kasachstan beim Versuch einer Notlandung ab. Und mittlerweile verdichten sich Hinweise darauf, dass die Maschine durch die russische Flugabwehr offenbar versehentlich schwer beschädigt wurde. Björn Blaschka.
Die staatliche aserbaidschanische Fluggesellschaft, kurz ASAL, hat erklärt, erst einmal insgesamt 10 Airports in Russland nicht mehr anzufliegen. Auf der Internetseite von ASAL heißt es wörtlich, diese Entscheidung basiert auf den vorläufigen Ergebnissen der Untersuchung des Absturzes und weiter, der auf äußere physische und technische Störungen zurückzuführen sei. Klare Worte. Sie konterkarieren alle früheren Meldungen über schlechte Wetterverhältnisse und Vogelschwärme, mit denen der Pilot konfrontiert gewesen sei. Die Flugbegleiterin Ashdan Ragimli, die das Unglück überlebte, widersprach auch der Theorie, dass an Bord eine Sauerstoffflasche explodiert sei. Es gab keine Sauerstoffexplosion. Wenn Sauerstoff an Bord explodiert wäre, wären wir alle nicht mehr am Leben. Das alles bestätigt offenbar die Vermutung, dass das aserbaidschanische Flugzeug wegen einer russischen Flugabwehrrakete verunglückte. Sie sei auf eine Drohne gefeuert worden, die über Grosny flog. Später hätten dann die Passagiermaschine getroffen. Das berichteten aserbaidschanische und auch internationale Medien. So zitierte der russische Dienst der BBC den aserbaidschanischen Parlamentarier Rasim Musabekov. Das Flugzeug wurde über russischem Territorium über Grosny abgeschossen. Das ist nicht abzustreiten. Und Russland solle, statt Spuren zu verwischen, die Schuldigen zur Verantwortung ziehen und Entschädigungen zahlen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow antwortete dem aserbaidschanischen Parlamentarier. Wir haben das natürlich gesehen, aber wir wiederholen nochmals, es laufen Ermittlungen zu diesem Luftverkehrsunfall. Und bis die Ermittlungsergebnisse vorliegen, haben wir kein Recht, irgendwelche Einschätzungen abzugeben. Unsere Luftfahrtbehörde darf das. Die Informationen können nur von ihr kommen. Wir meinen, dass wir nicht das Recht haben, das zu kommentieren. Der Chef der russischen Luftfahrtbehörde hat sich unterdessen zu Wort gemeldet. Dmitri Jadrow betonte, dass seine Behörde selbstverständlich mit den aserbaidschanischen und kasachischen Ermittlerteams zusammenarbeite. Ich möchte betonen, dass die Lage an dem Tag und in diesen Stunden im Raum des Flughafens von Grosny sehr kompliziert war. Ukrainische Kampfdrohnen verübten Terrorangriffe auf die zivile Infrastruktur in den Städten Grosny und Wladikawkas. Außerdem versucht Dmitri Jadrow eine Erklärung dafür zu liefern, dass der Pilot der aserbaidschanischen Maschine von Grozny nach Westkasachstan geflogen ist, um dort eine Notlandung zu versuchen. Auf der Höhe von 500 Metern wurden zwei Versuche unternommen, in Grozny zu landen, erfolglos. Dem Pilot wurden andere Flughäfen angeboten. Er traf die Entscheidung, zum Flughafen Aktau zu fliegen. Hier gibt es einen Widerspruch, denn in mehreren aserbaidschanischen und internationalen Medien heißt es, der Pilot sei genötigt gewesen, die fast nicht mehr zu steuernde Maschine über das Kaspische Meer nach Aktau zu manövrieren.
Björn Blaschke hat berichtet. Russland rückt weiter vor in der Ostukraine, allerdings unter hohen Verlusten, die man offenbar sehenden Auges in Kauf nimmt. Unterstützung durch den nordkoreanischen Bündnispartner scheint da hochwillkommen, auch wenn es um Soldaten geht. Koreanische Soldaten sind ja offenbar seit Wochen vor allem in der von der Ukraine besetzten russischen Region Kursk im Einsatz. Und einen dieser nordkoreanischen Soldaten hat die Ukraine nun wohl gefangen genommen, Nils Buhler.
Ein Foto kursiert in den sozialen Netzwerken. Darauf zu sehen ein offenbar stark verwundeter und erschöpfter Soldat. Es soll sich um den ersten Nordkoreaner handeln, der in ukrainische Kriegsgefangenschaft geraten ist. Wenig später berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap, dass der südkoreanische Geheimdienst die Gefangennahme eines nordkoreanischen Soldaten bestätigt hat. Bevor er in Kriegsgefangenschaft geriet, sei er schwer verletzt worden. Ukrainische Behörden haben das bislang nicht bestätigt. Der zuständige Koordinierungsstab für Kriegsgefangene wollte eine ARD-Anfrage dazu nicht kommentieren. Der deutsche Sicherheitsexperte Nico Lange hält die Berichte für glaubwürdig.
Bisher waren die Meldungen, die vom südkoreanischen Nachrichtendienst kamen, immer sehr präzise in Bezug auf die Nordkoreaner. Und auch das ist ja jetzt vom südkoreanischen Geheimdienst gemeldet worden. Also mir scheint, die Südkoreaner haben da gute Quellen und wissen über die Nordkoreaner immer genau Bescheid.
Kurz darauf meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur, der nordkoreanische Kriegsgefangene sei einen Tag nach seiner Gefangennahme an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann wurde den Berichten zufolge im russischen Gebiet Kursk eingesetzt. Das ist die Region im Süden Russlands, in der die Ukraine Teile erobert hat. Seit Wochen sollen dort nordkoreanische Militärangehörige Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Von mehr als 10.000 Soldaten ist die Rede. Nico Lange glaubt, die Nordkoreaner waren nur schlecht auf ihren Einsatz vorbereitet.
Die werden da behandelt wie sozusagen Menschenmaterial und die Russen nutzen das einfach, um sie in Minenfelder zu schicken, in Drohnenfeuer zu schicken und all diese Dinge zu tun. Im Grunde haben die Nordkoreaner fast so eine Rolle wie vorher die entlassenen Verbrecher aus den russischen Gefängnissen.
Es mehren sich die Berichte über hohe Verluste unter den nordkoreanischen Soldaten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach davon, dass schon mehr als 3.000 von ihnen verwundet oder getötet wurden, eine Zahl, die nicht unabhängig überprüft werden kann. Unterdessen steht die ukrainische Armee an der Front weiterhin besonders im östlichen Gebiet Donetsk unter Druck. Der ukrainische Generalstab spricht von taktischen Erfolgen der russischen Armee in der Nähe der Stadt Pokrovsk. In diesen Regionen sind die verbliebenen Einwohner beinahe täglich schweren Angriffen ausgesetzt. Das trifft auch auf die Stadt Lyman zu. Vor der russischen Großinvasion lebten hier mehr als 22.000 Menschen. Jetzt sind es noch etwa 4.000. Eine von ihnen ist Olena. Wasser muss sie sich aus einem Brunnen besorgen, weil die Trinkwasserversorgung nicht mehr funktioniert. Die Heizung in ihrer Wohnung funktioniert schon seit 3 Jahren nicht mehr, erzählt sie. Unser Gold, das ist momentan Brennholz und Strom. Wie sollen wir nur den Winter überleben? Jetzt sind noch Plusgrade, aber bald werden wir bis zu minus 20 Grad haben. Verlassen will sie Lyman nicht, erzählt Olena. Sie müsse für ihre 83-jährige Mutter sorgen. Auch Nina ist in Lyman geblieben. In einer dicken Winterjacke steht die 77-Jährige in ihrer Wohnung, blättert durch alte Alben und schaut Weihnachtsfotos von ihren Enkeln an. Eine glückliche Zeit vor der russischen Großinvasion sei das gewesen, erzählt sie. Mein Traum ist, dass der Krieg zu Ende geht, dass meine Kinder zurückkommen und dass wir Frieden haben. Mehr brauche ich nicht.
Ein Beitrag von Nils Buhler. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Jetzt mit Wichtigem in Kürze und Katrin Aue.
Nach der erneuten Beschädigung eines Unterwasserkabels will die NATO ihre militärische Präsenz in der Ostsee verstärken. Das teilte Generalsekretär Rutte mit. Er habe mit dem finnischen Präsidenten Stubb über die laufenden Ermittlungen wegen möglicher Sabotage von Unterseekabeln gesprochen. An dem Stromkabel Estlink 2 zwischen Finnland und Estland war am ersten Weihnachtstag eine Störung festgestellt worden. Die Ermittler vermuten, dass der Anker eines von einem russischen Hafen aus gestarteten Öltankers das am Boden der Ostsee verlaufende Kabel beschädigt hat. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Einsatz gegen Hamas-Kämpfer in der Kamal-Adwan-Klinik im Norden des Gazastreifens eingeleitet. Das Militär erklärte, das Krankenhaus sei eine zentrale Hochburg für terroristische Organisationen und werde weiterhin als Versteck für Terroristen genutzt. Die islamistische Hamas gab ihrerseits an, die israelischen Streitkräfte hätten die Klinik gestürmt. Seit dem 6. Oktober hat Israel seine Land- und Luftoffensive im nördlichen Gazastreifen intensiviert, um zu verhindern, dass sich Kämpfer der Hamas und weiterer militanter Palästinensergruppen in dem Gebiet neu formieren. Bei einem Bootsunglück vor der Küste Marokkos sind offenbar 69 Flüchtlinge und Migranten ertrunken. Offiziellen Angaben aus Mali zufolge kenterte das Boot, das auf dem Weg in Richtung Spanien war, bereits am 19. Dezember. Von den 80 Insassen hätten nur 11 überlebt, hieß es. Unter den Opfern seien 25 malische Staatsangehörige. Im Saarland hat es in diesem Jahr vergleichsweise wenige Frosttage gegeben. Darauf hat das ARD-Wetterkompetenzzentrum hingewiesen. Im Schnitt seien es 38 gewesen. Besonders viele, 51 Frosttage, gab es demnach in Neunkirchen-Wellesweiler. In Saarbrücken-Burbach seien es nur 32 gewesen. Ein Frosttag ist ein Tag, an dem die Tiefsttemperatur der Luft unter 0 Grad liegt. Der 1. FC Union Berlin hat Bo Svensson als Trainer freigestellt. Der Fußball-Bundesligist teilte mit, eine Entscheidung über die Neubesetzung auf der Trainerposition werde in den kommenden Tagen fallen. Nach einem guten Saisonstart befinden sich die Berliner derzeit in einem sportlichen Tief. Seit 9 Pflichtspielen ist Union ohne Sieg und liegt in der Bundesliga mit 17 Punkten auf Rang 12.
SR Info.
In Syrien haben Organisationen wie die HTS-Miliz Diktator Assad regelrecht weggefegt. Auch wenn sie zumindest früher Kämpfer des IS waren, setzen Menschen auf eine bessere Zukunft unter den neuen Machthabern. Der Umbruch in Syrien wirkt sich auf die ganze Region aus. Nach der Schwächung der Hisbollah im Libanon verliert das Regime im Iran mit Syrien einen weiteren Partner in der sogenannten Achse des Widerstands. Im Iran allerdings scheint es so ruhig zu sein wie lange nicht. Und doch brodelt es unter der Oberfläche und manchmal bricht sich der Frust der Menschen Bahn, wie Uwe Lüb berichtet.
Oh, wie werden wir unterdrückt. Iran, einst ging es dir so gut. Wie elend geht es dir jetzt? Rufen Frauen in einer vollbesetzten U-Bahn in Teheran wenige Tage nach dem Sturz des Assad-Regimes. Sie wissen, nicht das syrische Volk selbst konnte seine Freiheit erkämpfen. Eine zumindest früher islamistische paramilitärische Gruppe hat Assad hinweggefegt. Und doch meinen etliche im Iran, auch in ihrem Land könnte sich nun Grundlegendes ändern, so wie Verkäufer Salman. Ich glaube nicht, dass der Sturz Assads das iranische Regime beängstigt. Aber die Menschen sind ermutigt worden, ihre Stimmung hat sich stark verbessert und diese gute Stimmung wird dem Regime Angst machen. Das Regime gibt sich dagegen unbeeindruckt. Vor Getreuen versucht der oberste religiöse Führer Khamenei den Ton zu setzen. Es besteht kein Zweifel, die Ereignisse in Syrien sind das Ergebnis eines amerikanischen und zionistischen Plans. Die USA und Israel stecken nach Ansicht des Regimes hinter allem, was in der Region nicht in seinem Sinne läuft. Dabei sei der Sturz Assads gar kein Schaden. Im Gegenteil beschwört Khamenei seine Gefolgsleute, die vom Iran geschmiedete sogenannte Achse des Widerstands gehe aus den Ereignissen letztlich gestärkt hervor. Durch die göttliche Kraft wird der Widerstand die gesamte Region stärker erfassen als in der Vergangenheit. Tatsächlich könnte Widerstand wachsen. Allerdings weniger gegen den Westen, sondern gegen Khamenei und sein Regime, meint die 25-jährige Ingenieurin Hilda. Von wegen, die Achse des Widerstands ist nicht geschwächt. Das in Syrien war ein großartiges Ereignis für uns Menschen hier und für den ganzen Nahen Osten. Nader Karimi Yuni ist politischer Analyst im Iran. Er bestätigt die Einschätzung, wonach die Achse des Widerstands und damit das Regime im Iran geschwächt ist. Der Iran hat jetzt weder Zugang zum Libanon noch zu Syrien. Und wegen der Annäherung der neuen syrischen Führung an den Westen hat der Iran Einfluss und seine sichere Pufferzone zu Israel verloren und ist geschwächt. Und zwar so sehr geschwächt, sagen einige im Iran, dass sich das Regime zurücknimmt. Es traue sich weder, den Benzinpreis anzuheben, noch das verschärfte Kopftuchgesetz umzusetzen. Hassan ist Obst- und Gemüsehändler. Er spricht unumwunden das aus, was vermutlich viele im Land denken. Die Zeit des Regimes in seiner jetzigen Form ist abgelaufen. Nach Aufstand und Umsturz von innen klingt es bei Hassan und den anderen aber nicht. Zu tief dürften bei vielen noch die Eindrücke der niedergeschlagenen Bewegung Frau Leben Freiheit sitzen. Doch der Wunsch nach Veränderung und die Hoffnung darauf keimen neu auf.
Deutschland und Polen. Das Verhältnis der Nachbarn war in den letzten Jahren nicht das Beste. Das hat man in Deutschland gerne vor allem der rechtsnationalen PiS-Regierung zugeschrieben. Aber ganz so simpel war und ist es eben nicht. Denn es gibt nun seit einem Jahr eine neue proeuropäische Regierung unter Ex-EU-Ratspräsident Tusk. Die Verstimmungen sind aber keineswegs alle beseitigt, wie unsere Korrespondenten in Berlin und Warschau, Torben Ostermann und Martin Adam, berichten.
Es ist noch gar nicht lange her, da war das deutsch-polnische Verhältnis Thema im Bundestag, wenn auch nur für ein paar Minuten. Eine Abgeordnete der Grünen fragte den Bundeskanzler, warum der seinen polnischen Amtskollegen Tusk nicht nach Berlin eingeladen hatte, als er in der deutschen Hauptstadt mit dem amerikanischen und dem französischen Präsidenten und auch mit dem britischen Premier über die Ukraine sprach.
Der polnische Ministerpräsident ist ein guter Freund, nicht nur im Europäischen Rat, sondern an vielen, vielen anderen Stellen, wo wir eng zusammenarbeiten.
So die Antwort von Olaf Scholz. Aus seiner Sicht sei das deutsch-polnische Verhältnis tadellos. Viele sehen das anders, die CDU zum Beispiel, aber auch die Grünen. Beide Parteien werfen dem Kanzler vor, Polen zu ignorieren, ausgerechnet Polen, den wichtigen Nachbarn im Osten. Vor allem beim Thema Sicherheit tut sich zwischen Berlin und Warschau ein Graben auf. Aus Polen heißt es, man wolle mit den europäischen Partnern über die Sicherheit und Abschreckung gegen Russland sprechen. Deutschland wird nicht genannt. Auch als sich Polen vor kurzem mit den baltischen und skandinavischen Staaten getroffen hat, war aus Deutschland niemand eingeladen. Im politischen Berlin herrscht darüber große Verwunderung.
In der Warschauer Politik ist man über die deutsche Verwunderung verwundert und ein wenig genervt. Nach Jahren der antideutschen Polemik durch die nationalpopulistische PiS-Partei wollte Donald Tusk das Verhältnis begradigen, wieder konstruktiv, aber auf Augenhöhe verhandeln. Polen sollte nach vielen überhörten Warnungen vor Russland jetzt endlich ernst genommen werden. Als der Bundeskanzler aber im Oktober die Staats- und Regierungschefs der USA, Frankreich und Großbritannien einlädt, um über europäische Sicherheit zu sprechen, bleibt ausgerechnet Polen, das als Frontstaat unermüdlich für eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik wirbt, außen vor. Statt europäischer Grenzsicherung führt Deutschland Kontrollen nur an den eigenen Grenzen ein. Für ihre Innenpolitik hebeln die Deutschen sogar das Schengen-System aus, heißt es in Warschau empört. Und so ist es oft in den deutsch-polnischen Beziehungen. Beispiel Reparationen. Es müssten ja nicht die von der PiS geforderten 1,3 Billionen Euro für die Schäden des Zweiten Weltkriegs sein, zeigt sich der neue polnische Außenminister Sikorski in Berlin kompromissbereit. Ich werde die Ministerin auch bitten, eine kreative Form der Entschädigung zu finden, also eine Wiedergutmachung. Die Antwort aus Berlin ist wieder nüchtern. Die Paragraphen seien eindeutig, Anfrage abgelehnt. Dass eine Mehrheit der Polinnen und Polen findet, Deutschland habe nie für den Nazi-Terror und seine Folgen gezahlt, wird übergangen. Gerade mal 5.000 Euro für jeden noch lebenden Überlebenden soll der Kanzler angeboten haben, als er im Sommer mit der Bundesregierung anreist. Tusk lehnt ab. Für Diskussionen bleibt keine Zeit, denn Scholz hat für das erste Regierungstreffen seit 2018 nur 3 Stunden eingeplant. In Polen bleibt man perplex zurück und setzt immer öfter auf andere Partner. Wenn sie es mit der Nachbarschaft ernst meinen, müssten die Deutschen schon ein wenig Interesse zeigen, sagt der Regierungsbeauftragte für die polnisch-deutschen Beziehungen Krzysztof Ruchniewicz.
Weil vielleicht eines Tages haben wir kein Interesse mehr für unsere Nachbarn. Also das wäre wirklich verheerend, wenn wir im Laufe der Zeit einfach auseinandergehen, weil sie für uns uninteressant sind, sie für uns langweilig, da tut sich nichts.
Ernüchterung in Warschau, ein Jahr nach dem Regierungswechsel. Polen hat sich verändert und geöffnet. Nur der Nachbar im Westen, so der Eindruck, ist derselbe geblieben.
Deutsch-polnische Ernüchterung, Torben Ostermann und Martin Adam haben berichtet. Proteste gegen die eigene Regierung, die gibt es seit Wochen in Serbien. Vor allem junge Menschen sind aufgebracht. Nach dem tödlichen Einsturz eines Bahnhofvordachs in der Stadt Novi Sad gehen sie jede Woche zu Tausenden lautstark auf die Straßen. Doch nicht nur die Umstände dieses Unglücks und die Reaktion der Politik befeuern ihre Wut. Sie haben grundsätzlich genug von Korruption, Klientelpolitik und fehlenden Karriereperspektiven. Ihr Symbol für den Protest? Eine rote Hand. Als Zeichen für das Blut, das ihrer Ansicht nach an den Händen der Eliten klebt. Florian Haas.
Frühmorgens am Campus von Novi Sad, eine gute Autostunde von Belgrad entfernt, direkt an der Donau, die meisten Gebäude hier erbaut, als es Jugoslawien noch gab. An einem hängt ein 2x2 Meter großes weißes Tuch, darauf gemalt eine rote Hand. Und da sind noch weitere Hände zu sehen auf Postern und Plakaten, an Bäumen, an Fenstern und Türen der Institute und Fakultäten, die getrennt sind durch kleine Wege, auf denen sie nun herbeiströmen, hunderte Studentinnen und Studenten. Viele haben Trillerpfeifen dabei. Einige auch Vuvuzelas. Rasseln, Kochtöpfe, Geschirr und kleine Büchlein, unserem deutschen Reisepass nicht unähnlich. Nun sind es einige tausend, Frauen wie Männer, die meisten zwischen 20 und 30, ein paar ältere auch. Sie ziehen los und vorbei an der landwirtschaftlichen Fakultät, vor der zwei Männer gerade einen Zaun errichten. Blockade, Blockade. Immer dabei der Mann mit Megafon. Brille, lange braune Haare. Er trägt eine gelbe Warnweste, genau wie viele andere, die nun den Verkehr auf- und Ausschau halten nach Störern und Provokateuren. Heute sind keine zu sehen, Polizei auch nicht, kein einziger Streifenwagen. Die Menge bahnt sich ihren Weg, roten Ampeln und Autos zum Trotz, vorbei an der regionalen Parteizentrale der SNS, der Fortschrittspartei von Präsident Vucic, die nach Ansicht aller hier Versammelten dem Land nur Rückschritt bringt und noch Schlimmeres, Stichwort rote Hand. Eure Hände sind blutig, rufen sie, während sie mit ihren eigenen Händen die kleinen roten Büchlein nach oben halten. Es sind ihre Studienbücher mit den darin vermerkten Kurs- und Examensbestätigungen. Mit der Aktion, sagt Dario, 19 Jahre, wolle man zeigen,
dass das Studienbuch mehr wert ist als ihre Parteimitgliedskarten.
Es wird noch lauter und dann plötzlich absolute Stille. Gedenken der Opfer eines Unglücks, dem offensichtlich eine fehlende Statikprüfung und Pfusch vorangingen. Dario glaubt, das hier ist nur der Anfang.
Ich bin der Ansicht, dass das wie mit einem Kartenhaus passieren wird. Wenn eine Karte rausfällt, wird alles zusammenbrechen. Landwirte protestieren, auch Mittelschulen werden jetzt blockiert.
Und auch einige Gymnasien. Der Protestzug endet an dem von Novi Sad für heute.
Florian Haas aus Serbien. Improvisation und Fleiß haben es möglich gemacht. Nach dem Unfall in der Moselschleuse in Müden sind alle festsitzenden Schiffe wieder frei. Das letzte ist heute durch die Notschleuse gefahren. Laszlo Mura.
Ein mit Stahlteilen beladenes Frachtschiff aus Frankreich hat als letztes Schiff die Schleuse in Müden passiert. Es war die insgesamt 78. Notschleusung. Sie lief mit rund 2 Stunden deutlich schneller als die ersten vor knapp 2 Wochen. Für jede einzelne Schleusung hatte das Team des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes WSA die Kammer der Schleuse in Müden mit Stahlsperren neu abdichten müssen, um sie dann wieder zu öffnen. Jetzt wird die Schleusenkammer verschlossen und trockengelegt. Danach werden Gerüste aufgebaut, um an den Betonwänden arbeiten zu können. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt können Frachtschiffe ab Anfang Februar wieder ganz normal durch die Schleuse fahren. Ende des Jahres geht Hauptamtsleiter Albert Schöpflin aus Saarbrücken in den Ruhestand. Übernehmen wird dann Stefan Momper vom WSA Main.
Das Wetter im Saarland. Es bleibt wolkenlos, die Nacht wird meist sternenklar, örtlich neblig, die Luft kühlt auf -1 bis -6 Grad ab. Morgen am Samstag vielerorts heiter bis sonnig, lokal länger neblig, Höchstwerte morgen 1 bis 5 Grad. Am Sonntag verbreitet grau oder neblig trüb, allenfalls in den höchsten Lagen des Hochwalds wird es sonnig, es bleibt aber meist trocken, Tiefstwerte 0 bis minus 5, Höchstwerte -2 bis +2 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Beizmann. Tschüss.